Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Live senden unmöglich. Das Studio leer, Nachrichten gab es bis zum späten Nachmittag keine. TV St. Monde musste aus dem Archiv senden. Lahmgelegt das Fernsehprogramm, von Terroristen offensichtlich. Ein Fernsehsender, der nicht senden kann, das ist so wie ein Überfall. Wir versuchen natürlich, das so schnell, so professionell und so ruhig wie möglich zu lösen.
Das ZDF-Heute-Journal vom Donnerstagabend. Mehr über das Entern von TV St. Monde aus der Sicht des ZDF-Terrorexperten Elmar Thewissen gleich hier im Radio 1 Medienmagazin in der Ausgabe vom 11. April 2015. Außerdem Kooperation, RBB verstärkt Medienpartnerschaft mit der Berliner Morgenpost und Trend, Journalismus im Mantel der Satire. Dazu im Studio Alex Theiler und Thilo Jung. Und das alles
vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1, und zwar live mit dem Medienmagazin. 18:09 wird's gleich. Das zeigt also, dass wir nicht aus dem Sendespeicher senden, dass wir nicht gehackt oder geentert oder sonst wie besetzt sind. Das muss man ja manchmal dazu sagen, zumindest in dieser Woche ist solch eine Ansage durchaus gerechtfertigt. Aber gleich kommt ein aufgezeichnetes Gespräch, und zwar das führte ich mit Elmar Thewissen. Er ist nicht nur ZDF-Experte für Terrorismus, sondern auch stellvertretender Chefredakteur des ZDF. Und er beschäftigt sich natürlich von Hause aus zum Ersten, was sein Sender tatsächlich auch an Sicherheit zu bieten hat, gerade in so einer Woche, wo wir gerade auch nochmal gehört haben, dass TV St. Monde attackiert wurde. Man weiß noch nicht genau, wie das passiert ist, aber gleich dazu mehr. Ich fragte ihn, ob man denn schon wisse, wie technisch alles vonstatten gegangen ist.
Das wissen wir immer noch nicht. Es sitzen ja mindestens 7 IT-Spezialisten der französischen Sicherheitsbehörden zurzeit im Sender in Frankreich und versuchen herauszubekommen, an welchem Punkt genau angegriffen worden ist. Es gibt offenbar Hinweise darauf, dass der Angriff, so sagt jedenfalls die französische Regierung, aus Algerien erfolgt sein könnte, also eher von Unterstützern und Sympathisanten des sogenannten Islamischen Staats. Aber auch da gibt es keine Belege für. Es ist ja unglaublich schwierig, bei diesen Cyberattacken wirklich den Urheber, den Ort, an dem der Angriff geplant und ausgeführt wurde, zu finden und dann eben auch die Angriffsstelle innerhalb eines Senders oder des Ziels, wo die Attacke erfolgt ist.
Das französische Fernsehen veröffentlichte ja selbst Bilder, wo man einen Server sehen konnte mit rausgezogenen Kabeln. Was kann das für eine Stelle gewesen sein, wo also möglicherweise dann tatsächlich der Angriff angesetzt hat?
Also es könnten die Serversysteme innerhalb des Senders sein, an denen möglicherweise auch die Sendungssysteme angekoppelt sind. Das wäre allerdings dann eine große Sicherheitslücke, wenn das bei diesem Sender tatsächlich der Fall ist, was ich nicht weiß. Also ich spekuliere hier, denn normalerweise müsste bei einem Medienunternehmen das Sendungssystem, der sogenannte Sendeserver, strikt getrennt sein von allen Einheiten oder allen technischen Geräten, die in irgendeiner Weise mit dem Internet verbunden sind, um eben sicherzustellen, dass man diese Sendungssysteme nicht lahmlegen kann. Ob das hier tatsächlich die Sicherheitslücke war, das weiß ich nicht, aber es sah jedenfalls in den Aufnahmen, die wir aus Frankreich gesehen haben, so aus.
Man hat ja immer früher gedacht, ich gehe mal jetzt ganz weit zurück, Lenins Revolutionstheorie, da wurden Telegrafenstationen als mögliche Angriffsziele genannt, logischerweise, weil die Technik damals noch nicht so weit war, das Radio entwickelte sich erst, aber auch wenn Sie zurückblicken, es gab immer mal wieder Versuche, über Radiostationen oder Fernsehstationen Einfluss zu nehmen auf eine militärische Entwicklung, indem man Botschaften verlas, die Bevölkerung irgendwie aufrief, Ruhe zu bewahren und so weiter, also ist das in Ihrem Fokus, dass man mal geentert wird?
Also es ist auch in unserem Fokus, das wissen alle Medien, weil wir seit Jahren immer auch Warnungen und Drohungen bekommen haben in der Propaganda, gerade auch von islamistischem Terrorismus. Allerdings sind diese Gruppen oder möglicherweise auch Einzeltäter immer dem Beweis schuldig geblieben, dass sie dazu in der Lage sind. Wir wissen seit Jahren, dass islamistischer Terrorismus allerdings junge Leute anzieht, die ein hohes Fachwissen auch mitbringen. So dass schon seit Jahren Internet, neue Medien genutzt werden, massiv für die Propaganda. Und wir haben in den letzten Jahren tatsächlich verstärkt erlebt, insgesamt nicht das ZDF als Sender, aber insgesamt erlebt, dass es Hackerattacken gegeben hat, Insofern ist das, was jetzt gerade passiert ist, so neu nicht. Im Januar diesen Jahres beispielsweise ist es möglicherweise denselben Tätern gelungen, ja die Webseite des amerikanischen Central Command, also einer Einheit innerhalb des Pentagon, der Armeestruktur in den USA, zu hacken und zu übernehmen, so wie es jetzt eben auch beim französischen Fernsehsender der Fall war. Nur in diesem Fall jetzt ging es noch den einen Schritt weiter, tatsächlich die Sendungssysteme lahmzulegen, wenn das so war, das wissen wir nicht. Es kann auch sein, dass der französische Sender, eben weil er merkt, er ist infiltriert, und hat offenbar ein Virus oder eine Hackerattacke in ihrem Netzwerk, dann die Sendungssysteme ausgeschaltet hat, um sicherzustellen, dass nichts zerstört wird oder wertvolle Daten geklaut werden.
Ihr Korrespondent Theo Koll spricht immer noch von mutmaßlich. Auch wir vermuten möglicherweise, dass der IS dahinter steckt. Nehmen wir mal an, es wäre so. Hat nach Ihrer Meinung aus der Kenntnis der terroristischen Aktivitäten in den letzten Monaten der IS überhaupt diese Kapazität oder wird so etwas eingekauft?
Also er hat ohne Zweifel, der sogenannte Islamische Staat, junge Leute, die wissen, wie sie mit neuen Technologien umgehen. Aber es deutet eher darauf hin, dass es eine Unterstützerszene in anderen Ländern gibt, hier möglicherweise in Algerien, vielleicht auch in anderen Ländern, die in der Lage wären, solche Attacken zu verüben und sich dann einfach islamischer Staat nennen oder sich dieser Organisation zuordnen. Da wird derzeit die Flagge Islamischer Staat eigentlich dazu genutzt, um den Eindruck zu erwecken, man stünde einer mächtigen Organisation gegenüber. Ich glaube, die wahrscheinlichere Variante ist tatsächlich, dass es irgendwelche Unterstützer sind. Oder, und auch das ist eine reale Möglichkeit, dass diese Dienstleistung eingekauft worden ist. Denn gegen Geld kann man mittlerweile tatsächlich Hackerangriffe einkaufen als Dienstleistung, so dass eigentlich organisiertes Verbrechen hinter solchen Attacken stehen könnte, bezahlt von terroristischen Gruppen oder Sympathisanten, die das Geld für terroristische Gruppen dann zur Verfügung stellen.
Aber was könnte das Ziel sein? Ist das mehr als eine Drohgebärde?
Also in erster Linie ist es mal Propaganda. In diesem Fall sieht man auch, dass man so ein bisschen die Macht beweisen will, einen Sender lahmzulegen. Auch belegen will, dass man in der Lage ist, Daten illegal abzuschöpfen und zu nutzen. In diesem Fall sind ja Daten auf der Webseite von TV Saint Monde veröffentlicht worden, die offenbar aus französischen Rathäusern vor einigen Wochen und Monaten abgeschöpft worden sein könnten. Ich formuliere das mal vorsichtig, so behauptet es jedenfalls dieses Cyberkalifat. Das wird jetzt von französischen Behörden geprüft, ob es Hackerattacken auf Rathäuser, also sprich auf die Daten von französischen Bürgern, Einwohnern gegeben hat und diese Daten jetzt dort veröffentlicht werden. Also in allererster Linie ist es eine Machtdemonstration, aber die Sorge, die natürlich die Behörden auch stark umtreibt, ist, dass solche Hacker in der Lage sind, dann kritische Infrastruktur, Heizkraftwerke, Wasserversorgung, möglicherweise auch größere Systeme anzugreifen und lahmzulegen. Und das sind dann Kategorien eines Cyberkriegs, die deutlich natürlich über das hinausgehen, was wir diese Woche erlebt haben.
Der Bundesnachrichtendienst hat ja bereits vor Monaten in Deutschland Warnungen ausgesprochen. Gehören TV-Sender nicht zur kritischen Infrastruktur? Fühlen Sie sich dadurch irgendwie jetzt so ein bisschen in eine Pflicht, möglicherweise auch das neue IT-Sicherheitsgesetz mit verändern zu helfen? Denn da sind ja wohl, glaube ich, Auflagen für Medien gar nicht drin.
Also wir sind uns erstens unserer Rolle in der Gesellschaft sehr bewusst. Zweitens sind wir uns auch der Gefährdung sehr bewusst, dass wir erstens natürlich angreifbar sind, dass ein Lahmlegen unserer Kapazitäten sicherlich für uns auch eine Art GAU wäre. Und deswegen sind wir schon seit Jahren dabei, in diese Infrastruktur innerhalb des Unternehmens selber zu investieren, Mitarbeiter zu schulen. Und hier liegt auch nochmal ein ganz wichtiger Schlüssel. Es nützt die beste Sicherheitsinfrastruktur nichts, also zum Beispiel die Systeme, die Sendesysteme zu trennen von den Bürosystemen, die man so nutzt. Das alles nützt nichts, wenn nicht die Menschen entsprechend vorsichtig sind, entsprechend geschult sind. Denn wenn ein Mitarbeiter auf einem USB-Stick beispielsweise dann ein Virus einschleppt oder eine E-Mail anklickt, in deren Anhang ein Virus enthalten ist.
Oder die Passwörter, wie jetzt bei TV Saint Monde, einfach hinten an irgendeine Pinnwand.
Genau, also da muss sich natürlich dieser Sender auch fragen, inwieweit man fahrlässig war, wenn die Passwörter für die sozialen Konten zumindest mal einfach so in den Büros und zwar mit Vergrößerung ausgehangen haben, sodass jeder Besucher problemlos die Passwörter dieses Senders hat mitnehmen können, wenn er da mal zu Besuch gewesen ist. Also die größte Sicherheitslücke sind immer die Mitarbeiter. Und deswegen ist es entscheidend und wichtig für ein Unternehmen, die Mitarbeiter entsprechend zu schulen, zu sensibilisieren, dass sie vorsichtig sind. Denn, und auch da nehme ich mal ein Beispiel, im Jahr 2010 ist es den amerikanischen und israelischen Geheimdiensten nur deshalb gelungen, die iranischen Atomanlagen zu sabotieren, weil offenbar irgendein Ingenieur aus dem Programm einen USB-Stick mit eingeschleppt hat in die Anlage von Natanz, dort an den Computer angesteckt hat und auf diese Weise das Virus tatsächlich in die Zentrifugen gelangen konnte.
Aber nochmal die Frage, brauchen wir ein verbessertes IT-Sicherheitsgesetz nach den Ereignissen jetzt vielleicht?
Daran wird ja gearbeitet. Das wird auch in naher Zukunft kommen. Ich glaube, dass es sehr viel Sinn macht, sich darüber Gedanken zu machen, aber nicht nur aus der Sicht, die Unternehmen sollen einfach alle Informationen an die Behörden weitergeben, sondern es kann nur in Form einer Zusammenarbeit erfolgen, die aber vor allen Dingen sicherstellt, dass die Daten eines Unternehmens, die Daten der Mitarbeiter, die Daten der Kunden auch entsprechend geschützt werden. Das heißt, solch ein Sicherheitsgesetz macht nur dann Sinn, wenn man flankierend dazu die entsprechenden Datenschutzmaßnahmen vornimmt. Denn auch daran sei erinnert, es sind nicht nur organisiertes Verbrechen, Terroristen und andere höchst interessiert an den Daten, sondern auch kommerzielle Unternehmungen weltweit. Auch die Geheimdienste sind sehr interessiert daran und schöpfen Daten ab oder arbeiten an Cyberkriegsmechanismen, ohne dass sie sich an bestehende Regeln und Gesetze wirklich halten.
Schützt das Cyberabwehrzentrum des Bundesinnenministeriums auch möglicherweise das ZDF?
Nein, das bezieht sich in allererster Linie auf den Schutz der Behörden innerhalb von Deutschland, bietet aber Expertise und Beratung natürlich auch an für große Unternehmen. Es gibt ja auch Arbeitsgemeinschaften in Deutschland für die Sicherheit in der Wirtschaft. Das heißt, da sind große Unternehmen, auch Medienkonzerne, mit beteiligt, in denen man sich austauscht über diese Foren. Aber letztlich, und das muss man klar sagen, kommt es in die Verantwortung des einzelnen Unternehmens, sich auch entsprechend zu schützen und noch einmal vor allen Dingen die Mitarbeiter zu schulen, damit eben die größte Sicherheitslücke nicht am Ende zu Attacken führt, die vielleicht auch viel schlimmer sind als das, was wir jetzt in Frankreich gesehen haben.
Ich nehme mal an, Sie sprechen auch jetzt für ZDF. Also da wird man sicherlich auch nochmal ganz genau sensibel hingucken, wo möglicherweise da Verbesserungsbedarf ist.
Also wir haben auch in den letzten Tagen nochmal unsere Mitarbeiter eben sensibilisiert dafür, dass Passwörter zu schützen sind, dass man sicherstellen muss, dass die Trennung von Sendesystemen und Bürosystemen auch wirklich wirksam sein kann. Das ist erstmal die wichtigste Maßnahme und wir sind ansonsten, glaube ich, auch auf einem ganz guten Wege in den letzten Jahren schon gewesen, unsere Systeme auch entsprechend zu schützen. Aber auch das muss man klar sagen, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, weil wir, ich will mal sagen, auch nicht wissen, inwieweit Standardsysteme, die genutzt werden von allen möglichen Unternehmen, auch von uns, nicht schon längst geschwächt und unterlaufen sind. Weil, und das muss man auch einmal klar sagen, Geheimdienste allen voran, die NSA aus den USA in den letzten Jahren diese Sicherheitsstandards selber geknackt, unterlaufen und unterminiert hat, sodass man auch sagen könnte, dass der amerikanische NSA, der für nationale und internationale Sicherheit eigentlich zuständig ist, eigentlich dieser Sicherheit einen Bärendienst erwiesen hat, indem er die Systeme, die Standardsoftware so geschwächt hat, dass sie anfällig sind für Hackerattacken, sei es von organisiertem Verbrechen oder eben auch wie in diesem Fall von Terroristen.
Das heißt, dass es könnte sein, dass wenn Sie in den USA Technik einkaufen, dass da schon so eine Hintertür drin ist?
Ja, nehmen wir als Beispiel Kontrollsysteme, die SCADA-Systeme. Das heißt, das sind Steuerungssysteme, die Sie für alle möglichen Anlagen brauchen, beispielsweise Kraftwerke, beispielsweise Gefängnisse, Stadien, Wasserversorgung, all das wird durch diese SCADA-Systeme gesteuert. Die kommen vor allen Dingen von einem amerikanischen Unternehmen. Wir wissen aus den Unterlagen von Edward Snowden, dass ganz offenbar dieses Unternehmen im Visier der amerikanischen Geheimdienste stand. Das heißt, dass man in diese Systeme auch Hintertüren eingebaut hat. Und die Experten vom CT-Magazin in Deutschland haben vor 2 Jahren ja mal nachgewiesen, dass es relativ einfach ist, in einem Test über 100 Infrastruktureinrichtungen in Deutschland zu infiltrieren, darunter zum Beispiel Kraftwerke, darunter auch Stadien, Gefängnisse, sodass nachweisbar ist, dass ganz offenbar diese Systeme sehr anfällig sind.
Also dieses Schlagwort Cyberwar ist für Sie Realität?
Ja, wir sind eigentlich mittendrin in einem Cyberwar. Wir erleben es ja auch in den Krisen, in den Konflikten, die derzeit stattfinden, in der Ukraine beispielsweise, dass ganz massiv solche Maßnahmen eingesetzt werden. Auch in früheren Fällen beispielsweise, wenn es militärische Maßnahmen gegeben hat, in Israel, in Syrien, auch in Georgien, jetzt in der Ukraine, dann werden sie meist flankiert von Cyberwar-Aktivitäten. Das heißt, man legt die gegnerischen Systeme lahm, um auf diese Weise unentdeckt auch Angriffe fliegen zu können. Das ist alles schon in vollem Umfang im Einsatz. Und der amerikanische Präsident hat in einer geheimen Direktive im Jahr 2012 die Anweisung erteilt, nicht nur die möglichen Ziele aufzulisten, sondern auch die entsprechenden Cybermaßnahmen zu entwickeln, um im Falle von Konflikten diese dann einsetzen zu können, wenn sie einen Vorteil gegenüber dem sogenannten kinetischen Krieg, also dem Krieg mit Waffensystemen und mit Panzern und Ähnlichem bieten, dass man dann solche Cyberwaffen einsetzen soll. Aber das machen nicht nur die USA, das machen auch andere Staaten, das machen Russland, China, Nordkorea und viele andere. Insofern stecken wir schon mittendrin in einem Cyberwar.
Und da war der Akku alle. Das war der ZDF-Sicherheits- und Terrorexperte Elmar Thewissen. Er ist zudem auch noch stellvertretender ZDF-Chefredakteur und Leiter der Hauptredaktion Aktuelles. Radio 1 mit dem Medienmagazin. In circa einer Viertelstunde spreche ich mit Stefan Seibert vom Ministerium für sichere Informationen. Aber er ist schon da als Thilo Jung. Thilo, wie würde Stefan Seibert den Cyberkrieg erklären?
Er würde sich erstmal für diese Frage bedanken, Herr Wagner.
Und, immer gern.
Er würde sagen, Cyberwar ist immer ein schönes Argument, weil es immer das schlimmstmögliche aller Szenarien ist. Und gerade jetzt auf den Angriff des TV-Senders, keiner weiß so richtig, was passiert ist. Es kann alles möglich gewesen sein. Aber aus Regierungssicht ist es doch auf jeden Fall praktisch, die schlimmstmögliche Variante ins Spiel zu bringen.
Also es kann zum Beispiel auch der französische Geheimdienst sein, der dort etwas gefaked hat. Ja. Das gehört zur Desinformation überhaupt von Geheimdiensten.
False Flag Operations gibt es, ja.
Genau. Aber das sind jetzt wieder auch dann, müssen wir aufpassen, Verschwörungstheorien möglicherweise.
Ne? Das sowas lehnen wir als Regierung ab.
Fakt ist, der Fernsehsender war gestört. Warum gestört und wie lange?
Das weiß kein Mensch.
Das wissen bestimmt die, die es gemacht haben, aber das ist noch nicht ganz zweifelsfrei aber geklärt.
Unser Interesse ist natürlich, dass es die Terroristen waren.
Wer ist unser Interesse vom Ministerium für sichere Informationen?
Aus der Regierungssicht.
Warum denkst du das?
Ja, weil die Terroristen doch das Böse sind und damit beweisen wir einfach nur mal, wie böse sie eigentlich sind.
Okay, dazu vielleicht zu der Philosophie dieser Figur. Stefan Seibert in einer Viertelstunde. Jetzt erstmal der Abgleich wieder mit dem elektronischen Kalender. Ich stehe auf West-Berlin.
Radio 1 macht rüber in Westen. Ich stehe auf Berlin. Der West-Berlin Musik-Talk. Am 21. April von 19 bis 21 Uhr in der Nikolaikirche. In den 70ern und 80ern wurde in West-Berlin Musikgeschichte geschrieben. Von Ideal, den einstürzenden Neubauten, David Bowie oder Nick Cave. Was ist übrig geblieben von der Subkultur Berlin? Ab 19 Uhr unterwegs in West-Berlin. Ein Streifzug mit Marion Brasch. Und ab 20 Uhr der West-Berlin Musik-Talk. Andreas Müller im Gespräch mit Annette Humpe, Tim Renner, Westbam und weiteren Gästen. Ich stehe auf Berlin. Der West-Berlin Musik-Talk. Für alle mit Berlin-Zulage und natürlich nur Verwachsene.
Radio 1 Medienmagazin. Mit Jörg Wagner.
Und Christoph Singelstein, er ist RBB-Chefredakteur, den ich auf einer Dienstfahrt wegen des vollen Terminkalenders fragen konnte zur neuen Medienkooperation mit der Berliner Morgenpost. Vielleicht haben Sie das auch in dieser Woche registriert. Und wenn Sie auf die Seite www.morgenpost.de gehen, wird Ihnen das auch sicherlich auffallen. Die Abendschau liefert jetzt Clips dazu. Und wenn Sie das Medienmagazin regelmäßig hören, dann wissen Sie, das ist jetzt eigentlich nicht so eine sensationelle neue Erfindung, dass Zeitungen Material von öffentlich-rechtlichen Fernsehstationen übernehmen. Aber angesichts der Tatsache, dass das immer wieder heiß diskutiert wurde, dürfen die das? Ist das nicht ein Wettbewerbsvorteil für die eine oder andere Zeitung? Ist da möglicherweise das wird ja dann auch mal gerne unterstellt, fließt da vielleicht auch noch Geld, obwohl das ja eigentlich Beitragsgeld ist und so weiter und so fort. Ich fragte erstmal ganz naiv, um mal eine beliebte Reihe aus dem Netz zu zitieren, den RBB-Chefredakteur Christoph Singelstein, warum eigentlich ausgerechnet die Berliner Morgenpost? Es gibt so viele Zeitungen in dieser Region.
Also wir haben sowohl mit dem Tagesspiegel als auch mit der Berliner Zeitung gesprochen, als auch mit der Berliner Morgenpost. Und mit der Berliner Morgenpost sind wir dann am Ende einig geworden, was die Bedingungen, die technischen Facilitäten und dergleichen angeht. Und deswegen ist es die Berliner Morgenpost. Ich will allerdings auch nicht verhehlen, dass die Berliner Morgenpost sehr gut zu uns passt, weil sie ist konsequent regional aufgestellt, so wie der RBB auch. Und insofern bin ich über diese Partnerschaft sehr froh.
Geht diese Partnerschaft perspektivisch darüber hinaus, Bewegtbild zu liefern und gelegentlich bei Dokumentation Journalisten zusammenarbeiten zu lassen?
Also ich gehe mal davon aus, dass das jetzt nicht das einzige Feld unserer Zusammenarbeit sein wird. Sie spielen auf die Dokumentation an, Dschihad in den Köpfen, die Kollegen aus dem RBB gemeinsam mit einem Kollegen der Morgenpost erstellt haben. Das war eine sehr fruchtbringende und gute Zusammenarbeit, gerade auch, weil der Kollege Ulrich Kretzer von der Morgenpost ein ausgewiesener Experte ist in Sachen Islamismus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch zukünftig noch andere Themenfelder finden, auf denen wir gut zusammenarbeiten können.
Nun ist die Gesetzeslage ja so, dass der RBB Beiträge erhält von verschiedenen Bevölkerungsgruppen und die natürlich auch nicht konsequent nur die Berliner Morgenpost lesen. Ist es nicht vorstellbar, dass der RBB grundsätzlich allen Printmedien, die online veranstaltet werden, sagt, wer uns einbinden will, soll es tun?
Ich kann mich nur wiederholen. Wir haben ja mit allen drei Berliner Tageszeitungen gesprochen. Ich habe gestern auch mit einer Brandenburger Tageszeitung gesprochen. Wir haben auch schon mit einer zweiten Brandenburger Tageszeitung gesprochen. Für uns ist es wichtig, dass wir die Inhalte, die der Beitragszahler ja bezahlt hat, dass wir die auch auf möglichst vielen Wegen verbreiten können, sodass möglichst viele Menschen Zugang haben zu den Inhalten, die wir produzieren. Das ist damit gegeben. Wir haben einfach einen weiteren Ausspielweg, wie man so schön dazu sagt. Und den nutzen wir und wir sind dankbar für jeden weiteren Ausspielweg. Na klar.
Nun gibt es ja immer noch die offene Auseinandersetzung mit dem Rechercheverbund Norddeutscher Rundfunk, Westdeutscher Rundfunk, Süddeutsche Zeitung. Da vermutet man ja, dass durch Beitragsgelder hier die Süddeutsche Zeitung einen Wettbewerbsvorteil genießt. Meinen Sie nicht, dass die jetzt geschlossene Vereinbarung mit der Berliner Morgenpost da zusätzlich diese Problematik befeuern könnte?
Das ist gut möglich, aber das ist mir ehrlich gesagt relativ egal. Ich bin ja gehalten mit den Beitragseinnahmen, die wir haben, so wirtschaftlich wie irgend umzugehen. Und wenn ich Inhalte produzieren kann, gemeinsam mit anderen und dadurch auch sozusagen Kosten spare, dann ist das für mich ein verantwortlicher Umgang mit dem uns zur Verfügung gestellten Geld. Und sagen wir mal, einer juristischen Auseinandersetzung sehe ich gelassen entgegen. Ein Gericht wird entscheiden, so oder so, oder vielleicht doch nicht. Das warten wir mal erstmal ab, ob es überhaupt dazu kommt. Aber im Moment sehe ich jedenfalls keine Veranlassung, wegen einer Beschwerde des VPRT nun unsere Überlegungen und Aktivitäten einzustellen.
Mein Christoph Singelstein, er ist der Chefredakteur des Rundfunks Berlin-Brandenburg.
Sie hören Radio 1 mit dem Medienmagazin und wenn Sie denn dem Second Screen oder dem First Screen oder wie auch immer Sie das bezeichnen wollen, die Begleitkanalisierung zum Medienmagazin verfolgt haben, dann werden Sie schon eine kleine Indiskretion bemerkt haben. Und natürlich auch akustisch war Thilo Jung schon zu hören. Herzlich willkommen nochmal. Und wer sich erst nur optisch präsentiert hat über Twitter.com Medienmagazin war Alex Theiler. Er ist Produzent, Cutter, was weiß ich, was du alles bist. Beim Format
Kamerakind, Tonkind.
Kamerakind, genau. Mhm. Bei Jung und Naiv, diesem Format, was ja auch das Grimm-Institut gewürdigt hat durch den Grimme Online Award. Und es war lange Zeit still um Thilo Jung. Seit wie vielen Wochen bist du nicht mehr richtig in Erscheinung getreten? Zumindest auf deinen Social Media?
Ich glaube 4 Wochen.
Das hatte einen Grund. Das war so ein kleiner missverstandener Scherz, der große Wellen auslöste. Das nannte man dann Shitstorm. Ist das jetzt dein erstes Radiointerview live nach diesem Shitstorm? Kann man das so nennen?
Das kann man so nennen, Jörg.
Aber du bist nicht einfach wieder vorgekrochen aus dem Loch, sondern du hast dich mit einem neuen Produkt gemeldet. Dazu kommen wir gleich. Vielleicht erstmal, du hast dich hier mal in dieser Sendung als Jon Stewart-Fan geoutet, der die Daily Show gemacht hat in den USA. Mhm. Und jetzt war ja ein bemerkenswertes Interview am 5. April von einem, der es ähnlich macht, nämlich John Oliver, mit Edward Snowden. Hast du das verfolgt?
Ja, ich war total gespannt, weil ich meine, das ist ja auch ein Traum, also glaube ich, hoffentlich von vielen Journalisten, Edward Snowden zu interviewen. Und da war man natürlich ein bisschen neidisch, dass Kollege Oliver ihn tatsächlich bekommen hat in Moskau.
Und was ja gar nicht so normal ist, weil der ist ja ein Ausgewiesener, eigentlich läuft er unter Satiriker, kann man das so sagen?
Ja.
Mit seiner
er ist ein Comedian, klar.
Mit seiner Show, die er dort macht. Und hören wir mal einen ganz kleinen Ausschnitt, den ich vorbereitet habe, um auch mal deutlich zu machen, warum wir jetzt gerade darüber sprechen und dich im Studio haben.
702 Surveillance, can they see my dick?
Yes. The FISA Amendments Act of 2008, which Section 702 falls under, allows the bulk collection of internet communications that are one end foreign.
Bulk collection, now we're talking about my dick. You get it.
It's not what I expect.
You get it though, right?
I do.
Right, because of, anyway.
So if you have your email somewhere like Gmail, hosted on a server overseas or transferred overseas or at any time crosses outside the borders of the United States, your junk ends up in the database.
Also ganz kurz nur zusammengefasst, also wenn man ein Bild von seinem Geschlechtsteil macht und das seiner Liebsten schickt, muss man davon ausgehen, dass die NSA das auch zur Kenntnis nimmt. Irgendwie wird das gespeichert und damit...
Das musst du wissen, Jörg, ne?
Ich weiß nicht, ob ich das wissen muss. Die Frage ist, schadet das, wenn die NSA solche Bilder sammelt? Und das ist ja das Interessante. Plötzlich hören alle zu und denken, Edward Snowden, wieso, was hat das damit zu tun? Und das ist genau der Effekt, den natürlich John Oliver wollte. Er hat also diese Unmengen an Daten, die Edward Snowden dort herausgetragen hat und geleakt hat, mal runtergebrochen auf eine Datei, die für alle verständlich ist. Und damit wird ganz klar, was eigentlich die NSA macht. Sie sammelt alles wild. Ja. Und man ist dann, ob man will oder nicht, möglicherweise dort gespeichert. Und du hast im Prinzip, also ich weiß nicht, habt ihr Kontakt, John Oliver und du, diese Frage in deinem Format Jung und Naiv auch schon mal gestellt?
Ja, wir hatten mal eine Straßenfrage gemacht, warum es eigentlich so schlimm ist, wenn die NSA meine Penisbilder hat.
Und was ist dabei rausgekommen?
Da war alles die einheitliche Meinung, wäre nicht so gut, das fände ich zu intim.
Wir tasten uns weiter an das Thema ran. Wir kennen Jan Böhmermann, wir kennen die Heute-Show und wir kennen Extra 3. Hören wir mal in die aktuelle Ausgabe von Extra 3 hinein.
Natürlich nimmt Deutschland sehr viele Flüchtlinge auf. Ich glaube, weltweit am meisten. Ich glaube schon, oder? Bestimmt. Doch. Doch. Auf Platz 1? Gut, auf Platz 1 steht Pakistan. Dann kommt Libanon und Iran auf Platz 2 und 3. Aber dann kommt eigentlich an nächster Stelle, es kommt die Türkei, ja, Jordanien, Äthiopien und Kenia, aber dann ist natürlich Deutschland ganz vorne mit dabei. Also hinter Tschad, Uganda, Irak und Jemen, die nehmen auch mehr Flüchtlinge auf als wir. Aber dann natürlich auf dem nächsten Platz Südsudan, Frankreich, Ägypten, Kamerun und Sudan. Und dann Deutschland.
Immerhin eine Statistik, sehr unterhaltsam präsentiert. Und man hört zu und denkt vielleicht darüber nach. Ein Trend, der dort inzwischen sicht- und hörbar wurde. Thilo, dass man also Statistik nicht mehr in der Tagesschau erklärt bekommt oder in den Tagesthemen, sondern durch die NDR Extra 3 Satire-Sendung?
Ja, ich meine, Satire kann einfach helfen, eine neue Perspektive auf eine, es gibt ja keine neue Sachlage, aber einfach nur eine neue Perspektive darauf zu bekommen. Also ich meine, wenn uns immer in den Nachrichten verklickert wird, dass wir immer mehr Flüchtlinge aufnehmen und immer neue Rekordzahlen und so weiter haben, aber das dann mal in einer anderen Perspektive vermittelt zu bekommen und dass da gesagt wird, aber im Grunde ist Deutschland immer noch ein richtig, da steckt noch sehr viel Potenzial dahinter, ist es wichtig, dass die Leute das zu hören bekommen.
In der Sendung Die Anstalt, auch ein Satireformat vom ZDF, wurden auch Statistiken in der jüngsten Ausgabe, da ging es um Griechenland, gezeigt. Und der Überraschungsgast war ein echter Zeitzeuge, der die Nazi-Besetzung Griechenlands noch damals live als Kind miterlebte. Das ist dann schon nicht mehr lustig. Da bleibt einem dann doch der Lacher im Hals stecken, wenn man sowas sieht. Da wird dann plötzlich aus Satire plötzlich toter Ernst, wo man auch vermutet, das wäre eigentlich Stoff für eine Sendung, die eben nicht aus dem Comedy-Satire-Bereich zu vermuten ist. Alex, wie hast du das wahrgenommen?
Also ich habe die Sendung auch gesehen. Die letzten 5 Minuten waren natürlich sehr emotional und nicht unbedingt das, was man von einer Unterhaltungssendung erwartet. Aber wenn es jetzt 60 Minuten lang nur um denjenigen gegangen wäre, dann hätten die meisten einfach nach 10 Minuten wieder abgeschaltet. Das heißt also, die Leute brauchen so ein bisschen Sandwich-Technik. Ja? Die brauchen immer irgendwas Humorvolles, wo ich mal ein bisschen erleichtert lachen kann, ein bisschen schmunzeln und dann wieder eine harte Information dahinter. Und dann wieder ein Lacher und wieder eine Information.
Das Lustige ist irgendwie, die ganzen Satire und Kabarettisten heutzutage werden immer ernster und die Journalisten oder viele Journalisten versuchen es einfach, indem man immer humoristischer wird. Das ist so eine entgegengesetzte Trend.
Ob du zu diesem Trend gehörst, gleich lassen wir kurz nochmal Olli Welke von der Heute-Show reden, denn der hat gegenüber dem Medienmagazin einen interessanten Fakt vermittelt, der dann auch schon wieder ein bisschen Angst macht. Nee, das war nicht dieser Ton. Bitte um Vergebung, aber jetzt.
News. Wir sehen aus wie Nachrichten, aber wer länger guckt, merkt, wir sind gar keine. Gleichzeitig weiß ich, dass es ein paar junge Menschen gibt, die gar keine Nachricht gucken, aber die Heute-Show. Also wir sind deren einzige Nachrichtenquelle. Ich weiß nur nicht, ob ich darauf stolz sein soll oder ob mir das Angst machen soll. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil mit dem Weltbild, das wir vermitteln, als einziges aufzuwachsen, das stelle ich mir doch schwierig vor, sagen wir mal so.
Aber die suggestive Kraft solch einer Nachrichtenpräsentation ist natürlich sehr stark, die dazu nicht verführt, aber wo man dann das Gefühl hat, vielleicht dann doch das Wesentlichste einer Woche, kabarettistisch, satirisch, humorvoll aufbereitet zwar, aber dennoch im Verständnis dann verinnerlicht zu haben, weil es sind ja Fakten, die da nicht verdreht werden, der Lustigkeit halber.
Ich weiß gar nicht, ob es an der Stärke von Sendungen wie der Heute schon der Anstalt liegt oder eher an der Schwäche von normalen Nachrichtensendungen. Also wie sie Informationen rüberbringen, wie sie über was informieren und was sie weglassen und so weiter. Und ich glaube, das haben wir in Amerika in den letzten 10 Jahren auch schon erlebt, dass die Daily Show für die jungen Leute in Amerika die Informationsquelle Nummer 1 ist. Und ich glaube, es liegt eher wirklich an den immer schlechteren Nachrichtenvermittlungen der Originalmedien.
Alex, es liegt nicht vielleicht daran, dass die Welt zu kompliziert ist, sie in, was weiß ich, 1,30 zu erklären und dass man es denn bei Nachrichtensendungen darauf belässt, dass man sagt, wir transportieren einfach nur die News?
Ja, also die reine Information ist ja in der Regel, entweder bringt die einen emotional extrem runter oder extrem hoch. Also das heißt also, ein Unterhaltungswert ist da nicht drin, da habe ich vielleicht gar keine Lust, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja. Das heißt, Sendungen wie Anstalt, Heute Show etc., die bringen ja auch Leute, die sich normalerweise überhaupt nicht mehr mit Politik beschäftigen wollen, dazu, dass sie dann wenigstens noch die grundlegenden Infos haben, was gerade abläuft. Und die hat man dann vielleicht satirisch vermittelt bekommen, aber man hat ja trotzdem ein Gefühl, was draußen los ist.
Ich meine, wenn du sagst, die Welt wird immer komplizierter, warum müssen denn die Beiträge immer noch bei 1,30 sein? Ich meine, wenn es immer komplizierter wird, warum wird die Tagesschau denn nicht auf eine halbe Stunde gezogen? Da sind wir wieder bei diesen Traditionen. Also warum muss das eine Viertelstunde sein? Wenn die Welt immer komplizierter wird, dann macht die Nachrichten auch immer erklärbarer und dann verlänger sie.
Ja, du bist jetzt in der komfortablen Situation, in dem Fall nicht ARD aktuell Chef zu sein, sondern dein eigener freier Chefredakteur. Mhm. Und du hast ausgehend von deinen journalistischen Erfahrungen als junger und naiver Frager etwas kreiert, wo ich auch dachte, deswegen habe ich dich eingeladen und deswegen haben wir diesen langen Vortext versucht, über John Oliver, John Stewart, man müsste vielleicht auch noch Jan Böhmermann ein bisschen mit reinholen, der mit seinem Varoufakis-Fake ja doch auch arg die Medien kritisierte, über diese reflexartige Vorverurteilung und das Nichtbemerken von Günther Jauchs Fehler oder der Redaktion besser gesagt. Also die Frage, die ich dir stellen will, ist, hast du das als Trend für dich erkannt und hast gesagt, ich brauche jetzt eine Kunstfigur, weil ich mit Jung und Naiv nicht weiterkomme?
Nein, ich habe einfach nur das als Resultat, also der Cyber Report ist einfach nur ein Resultat daraus, was wir ein Jahr lang in der BBK erlebt haben, also in der Bundespressekonferenz, was man da zu hören bekommt und man lernt nach und nach, wie die Bundesregierung informiert. Also die meisten Kollegen sitzen da und holen sich die Informationen ab, die sie brauchen. Wir möchten ja eher dadurch, dass wir da drin sitzen, vermitteln, wie die Bundesregierung informiert und nicht, was sie sagt.
Also muss man dazu sagen, du bist also dann auch neben den ganzen Journalisten und stellst aber deine Fragen und die stellst du dann online.
Genau.
Mit also den Antworten
natürlich. Das machen wir transparent, was wir gefragt haben und was für Antworten gab. Und der Cyber Report ist einfach nur eine Weiterführung dieser ganzen Sache, weil die Bundesregierung schafft es ja fast nie mal deutlich zu sagen, was sie wirklich meint.
Und wir haben mal 51 Sekunden des Anfangs der ersten Folge rausgesucht. Jetzt muss man sich optisch dich etwas anders vorstellen, als du jetzt hier im Studio bist. Also das Twitter-Foto, was dich jetzt aktuell zeigt, ist nicht das, was,
Ich habe mein Bart angeklebt, Jörg, das siehst du gerade.
Also du bist richtig aalglatt, du bist so ein bebrillter, aalglatter PR-Mann, der uns erklärt aus einem
Ich wollte wie ein Regierungsvertreter aussehen.
Wie ein Pressesprecher.
Ja. Oder wie, also wir wollen jetzt die Garde der, also es gibt also auch Pressesprecher, die anders aussehen. Ja. Ich wollte nur damit sagen, du hast dich bewusst umdesignt, was man jetzt im Radio nicht hört. Es sei denn, wir twittern jetzt hier noch schnell ein Bildchen. Und dann hören wir einfach mal rein, was du sagst in deiner ersten Folge.
Kinder unter 18 Jahren dürfen hierüber nicht informiert werden. Bitte abschalten.
Hey, hier ist eure Bundesregierung.
Abschalten, habe ich gesagt.
Wir fühlen uns nicht richtig verstanden. Das ändern wir und teilen euch ab sofort auf YouTube mit, was wir wirklich meinen. Ich bin der neue Bundesinternetsprecher Stefan Zerber und ich führe euch ab sofort durch das Regierungsprogramm. Für die erste Folge habt ihr euch gewünscht, dass wir zum Thema Folter Stellung nehmen. Kein Problem. In der ersten Folge erklären wir euch, warum wir nicht mit den Amerikanern befreundet sind und warum wir sagen, fuck Folter.
So machen wir das nicht zu unserem Wohle, sondern zum Wohle aller Menschen in Deutschland. Zum Wohle Europas.
Ja, nur ein ganz kleiner Ausschnitt, damit man ungefähr ein bisschen sinnlich versteht, dass du da eine Kunstfigur entwickelt hast und spielst den Erklärbär. Ist das, bin ich der da jetzt?
Der Pseudo-Erklärbär,
klar. Nee, der Pressesprecher der Bundesregierung, der Bundesinternetsprecher, der kein Blatt vom Mund nehmen muss, genau. Weil er ja nur im Internet unterwegs
genau.
ist.
Genau. Ja. Er kann ehrlich sein mit den Leuten da draußen, im Gegensatz zu dem Originalregierungssprecher, der die Journalisten ja verleiten muss.
Also du übersetzt Steffen Seibert, um das mal deutlich zu sagen.
Ich übersetze die Mitglieder der Bundesregierung und auch, was Steffen Seibert und was die Regierungsvertreter sagen, aber auch natürlich, was Angela Merkel, der Bundesinnenminister, Verteidigungsministerin, sagen.
Übrigens bei Twitter ist schon das Foto draußen, das war vor 10 Minuten schon draußen. Aber man kann dich auch bei Jung und Naiv auf deinem YouTube-Kanal natürlich finden. Ja, aber erst nach der Sendung bitte, nicht währenddessen. Wir wollen noch mal ganz kurz die Reaktion einholen, bevor wir hier das Studio räumen müssen.
Ich wollte einen anderen Punkt reinbringen, wo wir dann vielleicht den Abschluss zum Anfang bringen. Ich habe das Gefühl, dass Journalisten vielleicht genau das werden oder immer mehr werden, um die Wirklichkeit zu beschreiben, was die Politiker schon längst sind, nämlich Schauspieler. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt in der ganzen Sache. Da müssen sich viele Kollegen auch vielleicht mal mit auseinandersetzen.
Gibt es schon Reaktionen außer Abrufe? Also von Seiten der Bundesregierung? Finden die das lustig, was du da machst?
Ich habe noch nicht nachgefragt und die Hälfte ist auch noch im Urlaub.
Alex, wie bist du mit dem Format zufrieden? Wird es da noch Entwicklung geben? Du produzierst das ganz eher.
Ja, da wird es noch Entwicklung geben. Das war jetzt so unser erster Wurf. Quasi. Wir sitzen immer in der Bundespressekonferenz, wird eine Frage gestellt und dann, bevor der Sprecher antwortet, driften seine Augen immer so ins Nichts. Und man überlegt sich immer, okay, jetzt gehen sie erstmal durch, was sie nicht sagen dürfen, weil es zu direkt ist. Ja. Und dann umschreiben sie das blumig und machen so ein bisschen Brainstorming zum Thema der Frage. Und unser Ziel war quasi diese Gedanken, diese direkten Gedanken, quasi darzustellen. Also was wir denken, was sie in dem Moment denken.
Ich meine, das ist am Ende auch ein bisschen Selbsttherapie von uns. Also man wird eigentlich so frustriert von dieser ganzen politischen Realität, von der politischen Wirklichkeit, dass wir einfach nur mit einem anderen Ansatz das eigentlich nur aushalten können und damit klarkommen.
Der Nebeneffekt ist, dass ihr auch bestimmte Dinge ganz gut erklärt, was möglicherweise auch dann die zur Kenntnis nehmen, die sich von der Politik bereits ja nicht abgewendet haben, aber dann doch
vielleicht... Die politisch Desinteressierten nennen wir die.
Genau, so kann man es sagen. Ja. Vielen Dank, Alex Theiler und Thilo Jung, für den Besuch im Studio. Und gerne. Jetzt gibt's natürlich wieder, ganz logisch zu dieser Zeit, den...
Radio 1.
Den Radio 1-Tipp hören Sie jetzt nicht, denn Sie sind bereits im Podcast-Bonustrack. Und da unternehmen wir jetzt eine Zeitreise. 15 Jahre zurück ins Medienmagazin vom 8. April 2000. Was damals an Medienthemen aktuell war, hören Sie jetzt. In der Ausgabe vom 8. April 2000 die Themen. Bertelsmann geht einkaufen.
Im Medienbereich bahnt sich eine weitere Großfusion an. Der TV-Anbieter CLT UFA und der britische Programmproduzent Pearson wollen ihr Fernseh-, Radio- und Filmgeschäft zusammenlegen.
Bertelsmann, Kirch, Murdoch und Kläuber, der Kampf um die beste Marktposition. Telefoninterview mit dem Medienjournalisten der Süddeutschen Zeitung, Klaus Ott. Financial Times Deutschland eröffnete Berlin-Büro.
Ich bin auch sehr zufrieden und der deutsche Markt läuft in unsere Richtung.
Bleiben Sie also auf Empfang. Radio 1. Die Jahrtausendwende wird vermutlich als Fusionsepoche eingehen. Der gescheiterte Zusammenschluss der Deutschen mit der Dresdner Bank war noch nicht verhallt, als für das Mediengeschäft die CLT UFA mit dem belgischen Partner GBL ihren Zusammenschluss mit dem britischen Medienunternehmen Pearson am gestrigen Freitag bekannt gab. Die Süddeutsche Zeitung kennt sogar schon den neuen Namen RTL Group. Die CLT UFA, ja auch schon eine Vereinigung, gehört zum Bertelsmann-Konzern. Im Zentralgehirn gewissermaßen sitzt Professor Manfred Harneschweger als Leiter der Unternehmenskommunikation zurzeit nicht in Gütersloh, sondern in London. Herr Harneschweger, ich grüße Sie.
Guten Abend.
Da es bei der Bertelsmann AG nie nur um Größe geht, welche strategische Bedeutung hat dieser neue und größte TV-Konzern Europas für Bertelsmann?
Der Ausbau unserer Stammgeschäfte in den Bereichen Buch, Musik, TV, Zeitschriften ist ein Ziel, das wir uns gesetzt haben. Wir wollen in den Medienteilmärkten jeweils möglichst die Nummer 1 sein. Wir sind mit diesem neuen Zusammenschluss weitem die Nummer 1 in Europa auf dem Gebiet von Fernsehen, Radio und Film-Fernsehproduktion. Außerdem arbeitet Bertelsmann auf zwei Säulen oder um zwei Pole, wenn man das so sagen will, nämlich die Generierung von Content, wie man heutzutage sagt, also von Stoffen, von Inhalten, der Entwicklung von Talenten. Und auf der anderen Seite liegt der Fokus auf den Endkundenbeziehungen und Bindungen. Hier wird Content gestärkt.
Und inwieweit spielt der angekündigte Börsengang eine Rolle, der für Bertelsmann generell zurzeit aufgrund der Firmengeschichte noch mit selbst auferlegten Beschränkungen verbunden ist?
Man muss die Dinge etwas auseinanderhalten. Auf der einen Seite haben Sie sehr richtig betont, dass es zu den Essentials der Bertelsmann Unternehmenskonzeption gehört, dass wir unabhängig bleiben wollen. Das heißt, die Bertelsmann AG, die Holding, das Dach, wird nie an die Börse gehen. Das ist vorgegeben. Wir haben eine eigene Konzeption, die langfristige Unternehmenskontinuität sicherzustellen. Auf der anderen Seite haben wir schon erste Schritte unternommen, Tochterunternehmen, insbesondere im Bereich der Internetfirmen, der Start-up-Companies, an die Börse zu führen. Dadurch erhalten wir die Möglichkeit, wie es heißt, Cybercash zu bekommen, also eine zusätzliche Währung zur Finanzierung von Unternehmensexpansion. Hier allerdings, bei dem, was wir heute besprechen, handelt es sich um eine gewisse Flexibilität in Stammgeschäften, die wir gewinnen. Also dieses ist nicht zum Zwecke der Cash-Generierung gemacht, sondern wirklich zur strategischen Entwicklung des TV-Geschäfts.
Sie arbeiten mit Pearson bereits zusammen, auch hier in der Medienstadt Babelsberg. Was macht Ihren neuen Partner, der ein ehemaliges Bauunternehmen ist, so interessant?
Pearson ist auf verschiedenen Sektoren tätig, im klassischen Publishing-Bereich. Wir haben gemeinsam mit Pearson in Deutschland die neue Wirtschaftszeitung Financial Times Deutschland gestartet. Es gibt eine Produktionskooperation der Firmen UFA und Grandi. In der Tat, Babelsberg hat eine Verbindung zu Pearson. All dies gibt gute Voraussetzungen, die bewährte Partnerschaft in größerem Umfang fortzusetzen. Bauinteressen und medienfremde Interessen spielen dabei überhaupt gar keine Rolle.
Als akute Gefahr für die Meinungsvielfalt und unabhängige Medienproduktion in Europa kritisieren IG Medien und Deutscher Journalistenverband ihre Geschäfte. Wie sieht denn die Resonanz der Kartellbehörden aus? Haben Sie da schon ein Feedback?
Wir haben kein offizielles Feedback der Kartellbehörden. Die Kartellbehörden sind unterrichtet, werden noch genauer unterrichtet. Wir sind guter Hoffnung, dass die Fusion der Merger auch genehmigt wird. Ich kann die Reaktion, die schnelle Reaktion, die erste Reaktion der Gewerkschaften verstehen. Allerdings muss man sagen, dass insbesondere angesichts des Vordringens der amerikanischen Entertainment-Industrie auf den deutschen und europäischen Markt es notwendig ist, dass wir auch hier größeren, kräftigen Einheiten zusammenkommen. Und im Übrigen muss betont werden, dass wir durchaus, um mal das Beispiel Deutschland zu nehmen, eine beträchtliche Vielfalt im Fernsehbereich haben. Wir haben ja hier die Mediengesetzgebung, die es nicht zulässt, dass eine Gruppe mehr als 30% Zuschauermarktanteile hat. Und wir haben ja immerhin noch das öffentlich-rechtliche System, großen Counterpart zum privaten Fernsehen.
Bleibt die RTL Group, bestätigen Sie eigentlich den Namen, den die Süddeutsche Zeitung da jetzt kolportiert?
Das wird gemutmaßt. Wir haben keinen abschließenden Beschluss gefasst mit unseren Partnern. Das wird in den nächsten Wochen geschehen.
Also sagen wir mal, Arbeitstitel RTL Group, bleibt dies ein reiner Rundfunkkonzern im klassischen Sinne mit der größten TV- und Hörfunkreichweite? Oder planen Sie noch drumherum Gruppierungen?
Es wird nichts anderes als Radio, TV und Filmproduktion darum herum gerankt. Aber auch dieser Bereich erhält den Zugang zu den neuen Vertriebswegen, die sich durch Internet und online eröffnen.
Welchen Stellenwert hat denn dann das TV- und Radiogeschäft im Gesamtkonzern Bertelsmann? Marc Wössner sprach vor kurzem in einer ZDF-Sendung davon, dass nach wie vor das Verlagsgeschäft das Kerngeschäft überhaupt bei Bertelsmann sei. Verschiebt sich das jetzt zugunsten der elektronischen Medien? Da ist er verschwunden im Londoner Funknebel. Wir versuchen es gleich nochmal.
Radio 1.
So, wir haben wieder eine Verbindung mit dem Unternehmenssprecher von Bertelsmann. Herr Harnischweger, vielleicht meine letzte Frage nochmal wiederholt. Dr. Marc Wössner hatte vor kurzem in einer ZDF-Sendung gesagt, das Kerngeschäft von Bertelsmann ist nach wie vor das Verlagsgeschäft. Man habe hier die weltweite Führung. Ist denn die Neupositionierung der TV-Geschäfte eine Verlagerung innerhalb des Bertelsmann-Gedankens oder bleibt Buch- und Verlagsgeschäft weiterhin die Nummer eins?
Es ist so, dass wir per Definition auf das Mediengeschäft konzentriert sind. Wir machen Medien und diversifizieren nicht in medienfremde Bereiche und dazu gehört auch die Musik. Es ist zweifellos so, dass Buch das Stammgeschäft, das Traditionsgeschäft ist, mit dem Bertelsmann nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen hat. Das ist ein wichtiges Geschäft, aber man muss sagen, dass durch die neue Verbindung wohl der TV-Bereich der ertragsstärkste Bereich von Bertelsmann wird. Nicht der umsatzstärkste, aber der vom wirtschaftlichen her stärkste. Das widerspricht sich nicht. Musik, TV, Buch, Zeitschriften, das sind die Stammgeschäfte von Bertelsmann.
Nach dem Rückzug von Bertelsmann aus AOL bleibt natürlich die Frage offen, wird Bertelsmann auf die Datenautobahn wieder zurückkehren in diesem großen Umfang, vielleicht selber zum Bauherrn einer Datenautobahn werden, sprich einen eigenen Online-Dienst anbieten?
Es gibt ja keinen Rückzug von den Online-Diensten. Wir haben eine strategische Allianz mit AOL nach vorne und für die Zukunft geschlossen, wonach unsere Inhalte auch über die AOL-Kanäle in Zukunft gehen können. Wir sind sogar bevorzugter Partner dabei. Wir haben nur die Entscheidung getroffen, mal im Bild zu sagen, dass wir nicht Schläuche besitzen müssen, wenn wir den Wein haben, den wir durch die Schläuche durchleiten. Das heißt, Wir beteiligen uns nicht an Kabelnetzen, wir beteiligen uns nicht an technischen Infrastrukturen und wir müssen nicht gesellschaftsrechtlich mit AOL verbunden sein. Gesichert haben, dass unsere Inhalte durch alle diese Kanäle durchgehen, ist das in Ordnung. Und im Rahmen der Multimedia-Entwicklung spielt in der zweiten Generation der E-Commerce die entscheidende Rolle. Und im E-Commerce, also im elektronischen Vertrieb von Medienprodukten, sind wir bereits weltweit Nummer zwei im Medienbereich. Und das ist überhaupt kein Problem für uns. Also Rückzug von online ist überhaupt nicht angesagt.
Das war der Unternehmenssprecher und Leiter der Unternehmenskommunikation, Professor Manfred Harneschweger, auf der ganz normalen Straße auf dem Weg zum Flughafen. Ich wünsche Ihnen einen guten Flug.
Ich bedanke mich ganz herzlich.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Radio 1 mit dem Medienmagazin. Eigentlich wollte ich mit meinem nächsten Gesprächsteilnehmer das Tauziehen der TM3-Gesellschafter Murdoch und Kloiber um Fußballrechte und die TM3-Sender-Zukunft sprechen. Nun hat aber der Bertelsmann-Coup den Fokus etwas verschoben, aber möglicherweise ist ja das Expansionsverhalten von Bertelsmann nicht ganz losgelöst von der Konkurrenz zu begreifen. Am Radio 1-Telefon der Medienjournalist der Süddeutschen Zeitung Klaus Ott. Wunderschönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie sind ja ein Spezialist für den Machtpoker der Giganten. Glauben Sie, dass gestern die angekündigte Fusion eine Chance hat vor der Wettbewerbskommission der EU?
Ich denke schon, dass die EU-Kommission diese Fusion nicht untersagen wird, weil hier kein Monopol entsteht, sondern eine zweite starke Gruppe in Europa entsteht als Gegenpart zu Kirch, Murdoch, Berlusconi, also zum Münchner Medienhändler Leo Kirch, zum angloamerikanischen Medienmagnaten Rupert Murdoch und zum italienischen TV-Industriellen Silvio Berlusconi, die ja seit vergangenem Jahr über Kirch kooperieren. Und Bertelsmann war bisher schon stark und ist jetzt noch stärker über diese Allianz mit Pearson. Und insofern wird die EU-Kommission wahrscheinlich keine Untersagung vornehmen. Und man muss auch sehen, dass in Europa ja immer mehr Stimmen laut werden, die besagen, wir brauchen hier bei uns starke Medienkonzerne, um im weltweiten Konzert gegenüber den Hollywood-Studios und Medienriesen in den USA mithalten zu können.
Meinen Sie, dass man damit mithalten kann? Denn Pearson, ich meine, mit Gute Zeiten, schlechte Zeiten ist ja nun nicht der Programmlieferant.
Ja, die haben ja noch einiges mehr und hier versucht Bertelsmann über diese Allianz auch seine Schwächen im Programmbereich ein bisschen zu beseitigen. Bertelsmann hat über die Tochtergesellschaft CLT-UFA viele Sender, vor allem der Marke RTL, hat aber Schwächen bei den Inhalten, also bei den Produktionen von solchen Inhalten, die man für erfolgreiche kommerzielle Sender braucht, Filme, Shows, Serien. Und hier wird nun der Versuch unternommen, auf diesem Gebiet auch stärker zu werden und eine Wertschöpfungskette zu haben, so heißt das in diesem Managerdeutsch, eine Wertschöpfungskette zu haben, bei der also der Konzern, der betreffende Konzern, die Gewinne auf allen Ebenen abschöpfen kann, von der Produktion über den Handel mit Filmen bis hin zu den Sendern.
Dagegen nimmt sich ja eigentlich der Streit von Murdoch und Kloiber um die Zukunft der UEFA-Pokal-Übertragungsrechte eigentlich eher bescheiden aus. Zu den Münchner Medientagen machte der Filmhändler und Mitbesitzer von TM3 Kloiber aus der Frage, ob die Fernsehrechte weiterverkauft werden an RTL zum Beispiel, eine Frage der Ehre.
Wüssten Sie genau, dass es überhaupt nicht theoretisch möglich ist, dass die Champions League in Zukunft ab Februar oder ab dem Februar 2001 bei RTL laufen, weil dies die Verträge so nicht hergeben. Ich weiß zwar auch, dass Murdoch Verträge schließt, die nicht immer halten, aber in diesem Fall bin ich der Garant dafür, dass dieser Vertrag mit der UEFA halten wird.
Herbert Kloiber, der vielleicht auch beweisen will, dass er das Format eines Kirchs hat?
Ja, der sicher beweisen will, dass er in dieser Branche auch mithalten kann, also natürlich nicht in dem Umfang wie Kirch und Bertelsmann, aber doch schon hier, dass er auch zu den etablierten Kräften gehört, wenn er auch ein bisschen kleiner ist und bescheidener ist vom Umsatz her und von seiner Medienmacht her. Die Großen, die versuchen eben den Markt ganz unter sich aufzuteilen. Und insofern kommt der Kloiber also jetzt zwischen die Fronten. Und dadurch, dass Bertelsmann sich jetzt auch verstärkt im Programmbereich, ist Bertelsmann möglicherweise in Zukunft noch weniger darauf angewiesen, Programmware beim Filmhändler, Filmkaufmann Kloiber einzukaufen. Kirch kauft auch nicht mehr unbedingt bei Kloiber ein. Und insofern könnte es Kloiber schwerfallen, als eigenständiger Filmkaufmann zu überleben, wenn die großen Blöcke, die den Markt unter sich aufteilen, von ihm keine Ware mehr abnehmen.
Aber der vielleicht vierte, der dabei zerrieben wird, neben Kloiber, Bertelsmann und Murdoch, ist vielleicht auch Kirch, denn der ist ja verhältnismäßig klamm, also vergleichsweise zu Bertelsmann. Geht seine Ära zu Ende?
Also es geht seine Ära insofern zu Ende, als diese großen Medienkonzerne künftig nicht mehr patriarchalisch geführt werden können, so wie das bei Kirch ja bislang der Fall war. Wer überleben will, der muss eine moderne Managementstruktur installieren. Da darf nicht alles von einer Person abhängig sein. Aber die Ära der Kirchgruppe als Medienkonzern, also die geht nicht zu Ende, das sehe ich überhaupt nicht. Kirch hat ja durch neue Partnerschaften mit Murdoch, mit der Telekom und durch andere Schachzüge sich jetzt wieder doch eine Menge Geld besorgt, also etliche Milliarden Mark, und ist jetzt so gut bei Kasse, dass er in den nächsten Jahren mit Sicherheit in dem Wettbewerb hier gut mithalten kann gegen Bertelsmann und Pearson. Und insofern haben wir jetzt eben zwei große Blöcke, die die Medienlandschaft in Europa in den elektronischen Medien weitgehend unter sich aufteilen. Das ist weniger Wettbewerb als bislang, aber für die EU-Kartellkommission ist es möglicherweise immer noch ein ausreichender Wettbewerb, vor allem im Hinblick auf die USA.
Ein Tipp noch zum Abschluss, was die Fußballrechte anbelangt. Werden die bei TM3 bleiben oder gehen die zu RTL und Premiere?
Also ich würde mal darauf tippen, dass die Champions League ab der nächsten Saison, also ab dem Spätsommer, bei RTL zu sehen ist, im Freiempfangbandfernsehen und zum Teil bei Premiere World im Abo-Fernsehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mittelständler Kloiber mit seinem Jahresumsatz von 400 Millionen Mark auf die Dauer steil genug ist, um hier den Konzernen Kirch, Murdoch und Bertelsmann Paroli zu bieten, die ja in einer ganz anderen Liga spielen.
Klaus Ott von der Süddeutschen Zeitung, heute auf Seite 31 zu lesen und hier bei Radio 1 eben zu hören. Ich bedanke mich und noch einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Radio 1.
Das Medienmagazin von Radio 1. Wir haben es vorhin gehört, die Financial Times Deutschlands gehört auch zum Geflecht von Pearson und Bertelsmann. Sie hat jetzt in der deutschen Bundeshauptstadt ein Büro eröffnet, wo ich am Mittwoch Gelegenheit hatte, am Rande eines kleinen Banketts den Chefredakteur Andrew Gowers einige Fragen zu stellen, wie zum Beispiel, warum man es überhaupt als sinnvoll empfunden hat, in Deutsch zu erscheinen, wo doch die weltgewandten Businessmen auch die englische Ausgabe lesen könnten.
Das tun sie nicht. Die englische Ausgabe es hat eine relativ geringe Auflage und wir haben uns gedacht, es gibt viel mehr Leute, die Financial Times Quality Material lesen möchten, die das eigentlich nicht dafür die Zeit haben, das auf Englisch zu lesen. Und wir machen deshalb eine neue eigenständige Zeitung für Deutschland.
Und warum war der deutsche Markt so wichtig?
Erstens ist Deutschland die drittgrößte Weltwirtschaft. Zweitens ist der Markt in Deutschland für Wirtschaftspresse bei weitem nicht ausgeschöpft. Die Auflage des Handelsblatts hat den Markt nicht gefüllt. Also es gab eine Lücke da für uns.
Sie werden ja bestätigt durch die Turbulenzen, die gerade an der Finanzbörse und überhaupt auch in der Wirtschaft zu sehen sind. Wie wirkt sich das auf die Auflage aus? Ist man gerade in diesen Zeiten darauf aus, in der Financial Times wichtige Wirtschaftsinformationen zu sehen, oder ist das ein kontinuierlicher Abkauf, den Sie haben?
Also es hat natürlich uns dabei geholfen, einen guten Start zu haben, dass es so viele interessante Nachrichten gibt im Bereich Wirtschaft. Aber das war auch zu erwarten. Wir haben auch die Zeitung geplant. Es ist eine Zeitung, die sich mit Wandel beschäftigt, mit modernen Industrien, mit Internationalität, mit Globalisierung und so weiter. Und die sind die Themen, die alle beschäftigen. Warum haben die Deutsche Bank und Dresdner Bank versucht zu fusionieren? Weil sie auch unter Globalisierungsdruck sind. Dass es geplatzt ist, bedeutet, dass noch eine globale Lösung gefunden werden muss. Also die Themen laufen uns in die Arme.
Der Spiegel hat behauptet, am Anfang war Interesse da, jetzt würde die Auflage zurückgehen. Wo liegt sie genau zurzeit?
Sie liegt genau in der Mitte 50er. Das heißt ungefähr 55.000 konstant pro Tag. Es gab einen kleinen Knicks in der zweiten Woche, der mit Karneval zu tun hat. Seitdem ist es fast genauso wie am Start geblieben.
Was versprechen Sie sich weiterhin vom deutschen Markt? Wohin soll es gehen?
In 4-5 Jahren wollen wir bis über 100.000 aufbauen. Aber im Moment sind wir sehr zufrieden mit der Auflage, die wir haben.
Was kann dazu der Berliner Standort beitragen? Ich meine, in einer vernetzten globalen Welt ist es doch eigentlich egal, wo man sitzt, oder?
Es ist eine Mischung aus globaler Blick und lokaler Kenntnis. Also die Mischung muss man immer haben, wo auch immer man ist, in welchem Land. Wir haben in Berlin eine sehr starke wirtschafts- und politische Redaktion, die auch eng mit anderen Standorten, wie zum Beispiel Brüssel oder Paris, arbeitet. Und auch stark mit der Londoner Financial Times, sodass wir eine Mischung aus lokaler Expertise und globalen Fähigkeiten haben.
Die Nähe zu der Politik stört Sie dabei nicht?
Man muss nah an die Politik kommen, aber man muss auch ein bisschen Abstand nehmen und auch Sachen schreiben, die manchmal Politiker nicht gefallen.
Haben Sie sich schon mal geirrt?
Ja, wir haben Fehler gemacht, natürlich. Es ist zu erwarten in den ersten paar Wochen, aber die werden immer geringer.
Können Sie die beschreiben?
Es hat ein paar Fehler gegeben in Grafiken zum Beispiel. Oder eine Geschichte, die ich nicht nennen will, haben wir zugespitzt. Aber nur eine.
Aber ansonsten sind Sie zufrieden mit dem deutschen Markt? Können entspannt schlafen?
Ich kann sehr gut schlafen, weil es ein sehr anstrengender Job ist. Ich bin auch sehr zufrieden und der deutsche Markt läuft in unsere Richtung.
Gibt es ein Motto, was man über die Financial Times schreiben könnte in einem Satz?
Ich sage es immer mit zwei Worten, Auswahl und Urteil. Wir wollen nicht über alles berichten, sondern eine Auswahl von den wesentlichen Nachrichten und Ereignissen bringen und dann dies stark analysieren und kommentieren. Urteil, wir wollen die auch beurteilen, das heißt einordnen, in Kontext bringen für die Leser, sodass die eine klare Orientierungshilfe haben.
Ich bedanke mich und wünsche Ihnen toi, toi, toi. Okay.
Radio 1.
Müssen Sie nicht Ihre Anstrengung zu Ihrer Liebe.